Mensch Hund Visite, der komplett andere Hunde Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
Guten Abend.
Oh, wir haben es wirklich geschafft. Ja, das liegt nur daran, dass wir heute Jubiläum haben. Herzlichen Glückwunsch.
Ein Jahr Mensch und Visite.
Ein Traum wird wahr. Ist es nicht wunderbar? Es ist so schön.
Hätte man das gedacht, dass wir ja das durchhalten?
Ja, wir beide ja. Ist halt nur die Frage, ob unsere Zuhörer so lange durchhalten und zuzuhören ein Jahr. Und dafür sind wir sehr, 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 sehr dankbar. Wir sehen immer wieder, ich sage es gerne nochmal, an unseren Zahlen, dass ihr wirklich treu seid und immer wieder neue Leute dazukommen. Und damit wir euch heute auch nicht in unserer Jubiläumssendung jetzt nochmal mit unserem Gequatsche nerven, haben wir heute natürlich unseren lang ersehnten Special-Gast da. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass sie da ist und vor allen Dingen, dass sie sich die Zeit nimmt, weil ihr Job ist nämlich gerade sehr, sehr, sehr gefragt. Aber Verena, bitteschön, du hast es dir aufgeschrieben, du darfst es auch ablesen, weil es so lang ist, den Titel, den sie halt hat. Hau ihn aus.
Ja, wir begrüßen ganz, ganz herzlich Katharina Küsters, Deutschlands einzige verbandsanerkannte Sachverständige für Assistenzhunde. Herzlich willkommen, Katharina.
Guten Abend.
Ganz vorsichtig.
Ja, eine ganz zarte Stimme.
Katharina, stell dich mal einmal kurz vor. Wir freuen uns total, dass du bei uns im Podcast mit dabei bist. Ja. Wer bist du? Was machst du? Was tust du?
Ja, freu ich mich auch sehr drüber und danke euch auch dafür oder für die Chance. Ja, mein Name, klar, habt ihr schon gesagt, Katharina Küsters. Mitte der 70er geboren, Nähe Köln und auch heute noch in Overath in der Nähe von Köln ansässig, aber als Sachverständige tatsächlich im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Und zugekommen bin ich letzten Endes über eine weniger schöne Sache, dass vor gut 14,5 Jahren eine Hundeschulbekannte die Diagnose nicht heilbare Gehirntumor bekam. Und sie hatte einen jungen Hund, ich hatte einen jungen Hund und dann habe ich hatte durch Zufall einen Bericht gesehen in Amerika über Assistenzhunde oder Service Dogs. Und dann haben wir gesagt, naja gut, sie hat Eurasia, ich habe einen Beagle. Ist halt so. Und dann haben wir denen beigebracht, was ein Assistenzhund nach heutiger Sicht damals schon können musste. Sie starb leider 6 Jahre später und ich bin hängen geblieben. Ich habe ihr versprochen, ich bleibe dabei.
Ach, krass. Wow, krasse Geschichte. Krasse Geschichte.
Und seitdem, also du hast dann, das war so quasi dein Startschuss und seitdem bist du hängen geblieben und möchtest ganz gerne quasi oder hast Assistenzhunde ausgebildet, bildest immer noch Assistenzhunde aus oder und prüfst die dann auch?
Prüfen ist im Moment durch das neue Assistenzhundegesetz, was ja diesen Sommer kam, etwas schwieriger. Aber ja, ich bilde immer noch vereinzelt aus und bin ansonsten wirklich als neutrale Ansprechpartnerin und auch als Fachbuchautorin unterwegs. Das heißt, als Sachverständige immer dann gefragt, wenn ein unabhängiger Dritter eine Meinung abgeben darf zu einem Assistenzhund, zu einem Assistenzhundeteam, zu einer Ausbildung.
Aha. Also das heißt in der Umkehr, du hast, du kommst oder die Leute kommen zu dir, die halt einen Hund schon haben oder der ausgebildet wurde als Therapie- oder Assistenzhund. Kannst du eben den Unterschied erklären, was der Unterschied zwischen einem Therapie- und Assistenzhund ist?
Ja, der Assistenzhund ist der vierbeinige Assistent, der speziell für die Bedürfnisse eines Menschen seit diesem Sommer mit einer anerkannten Schwerbehinderung ausgebildet wird. Und der Therapiehund ist ja eigentlich ein Therapiebegleithund, der einen therapeutisch oder pädagogisch tätigen Menschen begleitet und damit für viele Menschen arbeitet. Der Assistenzhund arbeitet immer nur für einen. Aha. Außer schon mal, wenn er Assistent der Eltern zum Beispiel ist bei einem Kind mit Schwerbehinderung. Aber grundsätzlich wird er immer für die Bedürfnisse eines einzelnen Menschen ausgebildet. Und das sehr lang.
Das ist ja schon mal immer zu unterscheiden, weil danach richtet sich ja auch mal ganz, ganz viel, finde ich halt. Also ich habe ja in Anführungszeichen nur Therapiehunde, ne? Also wenn ich halt das Altenheim betrete und da hört man dann ja auch manchmal mal so von links und rechts so, ja, aber wenn ich jetzt das und das möchte, dann muss der Hund das ja dann können und dann erkläre ich das dann halt auch immer, ja, der ist aber eigentlich für das allgemeine Wohl dieser Herrschaften hier in diesem Heim und nicht speziell jetzt dafür da, um ihre Bedürfnisse eben halt zu machen. Und dann sind die Leute auch manchmal so ein bisschen, ja, wofür kommen sie denn an überhaupt? Heute war auch wieder so eine kleine Diskussion gewesen. Da war ich auch wieder unterwegs im Seniorenzentrum und sind zwei Bewohnerinnen, die überhaupt gar keine Hunde mögen. Also gar nicht. Also das ist ganz, 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 ganz furchtbar für die. Aber die sind immer da, weißt du, die sind halt immer da und dann sitzen die auch da in dem Raum und ich habe immer zwei Etagen pro Woche und dann sage ich denen auch, ey, es sind hier so viele Leute, die möchten so gerne die Hunde halt haben, warum gehen sie nicht für diese 60 Minuten, wenn ich auf ihrer Station bin, einfach in ihr Zimmer? Ja, sie bezahlen ja für alles andere auch mit. Und dann hast du da immer so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Grundsatzdiskussion. Aber das ist, finde ich, sehr wichtig, dass du das halt mal erklärst. Und die Leute, die auf dich zukommen, was sind das für Leute? Warum buchen die einen Sachverständigen? Oder warum fragen die dich an?
Die Aufträge oder die Anfragen an mich als Sachverständige kommen meistens von den Kostenträgern, also von demjenigen, der die Anschaffung und Ausbildung der Hunde bezahlt, sei es Berufsgenossenschaften, Stiftungen, Vereine, dann natürlich zu einem großen Teil auch von demjenigen, der den Hund führt selber, also von dem Assistenznehmer, der aus irgendeinem Grund unzufrieden ist mit dem, was ist, was der Hund kann, was er nicht kann, aber und da bin ich auch sehr froh drum, natürlich auch von den Ausbildern selber. Die sagen, okay, als ich den Hund übergeben habe, konnte er dieses, jenes, welches. Und jetzt sagt der Assistenznehmer, das hat der Hund noch nie gekannt. Und ich bin dann wirklich der unabhängige Dritte, der natürlich manchmal auch im Auftrag von Gericht oder von Rechtsanwalt bei Vergleichen wirklich schaut, wie ist der Ist-Stand, wie ist der vereinbarte Soll-Stand. Was sollte der Hund können? Was kann er tatsächlich? Und wo könnten eventuell noch Verbesserungen möglich sein? Oder wie ist meine Einschätzung von dem Team?
Okay. Aber als Sachverständige, jetzt muss ich gerade überlegen, wo wirst du dann genau eingesetzt? Also wirklich vor Gericht oder vor irgendwelchen Gutachten oder sowas? Oder wo ist genau dein Einsatz dann?
Ja. Im besten Falle noch im Bereich des Außergerichtlichen. Ja. Das heißt, Anwalt, von dem der unzufrieden ist, schreibt den Anwalt oder die Anwältin desjenigen, ja, der Gegenseite an, um es sehr neutral zu formulieren. Und der eine sagt das, der andere sagt das und beide werden sich nicht einig und dann heißt es, okay, da muss man unabhängiger drauf schauen. Und dann komme ich ins Spiel. Wenn das in diesem Außergerichtlichen nicht klappt, kann natürlich das Gericht auch sagen, wir wollen wirklich ein richtiges, umfangreiches, mehrseitiges Gutachten haben, das dann hier vor Gericht auch erklärt
wird. Das ist ja sehr.
Also dann gibt es einen Streitpunkt. Also der Streitpunkt ist schon da über halt die Fähigkeiten eines Assistenzhundes. Und du bist dann diejenige, die quasi entscheidet oder vermittelt oder...
Nein, neutral oder bewertet.
Neutral bewertet. Bewertet.
Neutral einfach sagt, das ist die Situation, ohne das Team zu kennen.
Natürlich
zu erleben, ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ohne die Hintergründe, ohne die ganze Story, was da zwischenmenschlich gelaufen ist, weil es ist nun mal auch immer zwischenmenschlich mit im Spiel. Sondern wirklich der Stand von den Stunden, die ich mir dieses Team anschaue.
Ja, da geht es nur um die Sache an sich, also diese emotionale Wut ist ja sowieso meistens dann weg, sondern es geht nur halt um das Sachliche.
Ja, also genau. Ich sage jetzt mal so, zu dir kommt jemand, der sagt halt, hier, da ist ein Hund ausgebildet worden, aber der Hund ist jetzt halt, der kann das alles überhaupt gar nicht. So, jetzt sagt derjenige, der ausgebildet hat, doch, guck mal hier, das hat der Hund alles gemacht, dann kriegst du ja wahrscheinlich auch Videos oder sonstiges zugespielt oder ne, muss man ja halt. Also machst du halt einmal den Ist-Zustand, so wie der Hund war, als er dorthin gegeben wurde, zu dem Auftrag. Nein, was machst du?
Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, den ausdrücklich nur, also im Normalfall ausdrücklich nur den jetzt gerade tagesaktuellen Stand.
Okay.
Das ist ein bisschen wie das Auto fährt zum TÜV.
Ah, okay. Aber ob das Auto jemals ohne Mängel vom Werk gekommen ist, sagst du nicht.
Steht außerhalb.
Ja, ist ja so, ne? Ist ja einfach so.
Ja, ich kann weder in die Zukunft gucken noch in die Vergangenheit.
Ja, das stimmt. Okay. Der absolute Gegenwartszustand, ne?
Ja, das ist ja wichtig. Das ist ja wichtig halt zu wissen, ne? Was man da halt begutachten muss. Weil meistens ist es ja, oder denke ich halt so, bei mir ist es halt so in der Hundeschule, wir haben ja so einen Verlauf, ne? Und wir sehen die Hunde ja bestenfalls von Welpe an, wie sie sich dann halt entwickeln bis zur Begleithundeprüfung. Das ist ja bestenfalls immer. Aber das, finde ich, ist schon eine schwierige Aufgabe. Das finde ich, ist wirklich schon schwierig. Dann sozusagen, ich muss das jetzt halt bewerten, ohne irgendwelche Infos drumherum, besonders Emotionen, die kommen ja da immer mit dazu. Das, finde ich, ist schon, das ist schon echt krass.
Darf ich mal fragen, also wie genau bewertest du das dann? Also heißt, du testest dann den Hund oder anhand von Videos oder ist dann irgendein bestimmter Ablauf, wonach du das dann bewertest oder wie man das benennen kann?
Ja, bewerten, also begutachten.
Begutachten, das war's.
Richtig, weil das Bewerten darf dann hinterher der Richter machen. Oder
okay. Siehst du, ich als Laie wieder.
Ja. Das für uns gibt's nur, Katharina, für Verena und für mich gibt's nur Gut und Böse. So, Ende. So.
Genau, und ich bin dann derjenige, der eben sagt, es gibt nicht nur Gut und Böse, es gibt auch einfach.
Nein, das gibt's nicht. Das gibt's in unserer Welt, gibt's das.
Genau, und ich bin die Abteilung für das Ist.
Genau. Okay, super. Okay. Ja. Und dann gehst du zu denen hin und dann?
Das hängt sehr davon ab, was Aufgabenstellung ist. Also was ist die Frage? Mhm. Geht es als Beispiel darum, ein Hund, der komplett fertig ausgebildet worden sein soll, ich bleibe jetzt extra in dieser Sollform, der nach Aussage des Ausbildenden komplett fertig ist, eingearbeitet worden ist und jetzt aber nach 4, 6, 8 Wochen nicht das zeigt, was sich der Assistenznehmende wünscht.
Okay.
Dann beginnt es ja schon damit, überhaupt zu gucken, was ist überhaupt vereinbart worden? Und ist das, was vereinbart worden ist, heute beim Hund abrufbar?
Ja.
Wenn es darum geht, dass der Hund, wie nenne ich es? Ich nenne es jetzt einfach mal schädigendes Verhalten zeigt. Also das war so vor 2, 3 Jahren irgendwie mal erstaunlicherweise so fast schon eine kleine Welle, dass Hunde, die vor allem bei Kindern mit Diabetes oder mit Epilepsie gelebt haben, während so einem medizinischen Notfall keinen an das Kind gelassen haben, sondern nach Lehrern geschnappt haben. Das etwas, was der Hund darf? Das war fast 3 Jahre ist das jetzt schon her, so eine Welle, wo ich gleich mehrere in die Richtung hatte.
Okay.
Oder ich gehe gerade so in Gedanken die letzten Sachen durch. Ein Assistenzhund im Dienst, das war tatsächlich vom Gericht eine Anfrage. Ein Assistenzhund im Dienst ist von einem nicht motorisierten Zweiradfahrer auf einem Fußgängerüberweg, umgenietet worden.
Ja, das
also hat nicht drauf, hat nicht drauf geachtet und ist wirklich
überfahren.
Reingefahren. Okay. In das wirklich auch gezielt in das Team gefahren. Und der Hund war danach, nach Auffassung der Assistenznehmer, nicht mehr einsatzfähig.
Okay.
Und die Haftpflichtversicherung hat erklärt, naja, es ist ja nur ein Hund. Mhm. Und also die gegnerische und die der Anwalt der Familie hat immer argumentiert, naja, aber es ist ein Hund, der unserem Kind regelmäßig das Leben rettet. Ja. Und meine Aufgabe war dann eben zu gucken, ist das, was der Hund den Prüfungsunterlagen, er hatte Gott sei Dank eine richtige Assistenzhundeprüfung, nach konnte, mit dem, was er jetzt ein knappes halbes Jahr später zeigt, noch identisch? Ist der überhaupt noch einsatzfähig? Okay. Ergebnis war leider nein. Aber die streiten
durch diesen Vorfall, durch diesen Vorfall.
Och. Ja. Aber die streiten sich jetzt schon anderthalb Jahre vor Gericht. Ja, mal gucken. Da gibt es noch kein Ergebnis.
Das ist ja krass. Das ist ja krass. Boah, Wahnsinn, ne? Finde ich super interessant. Könnte ich nicht machen, da ich zu emotional bin. Also ich könnte halt, ja, wir sind ja auch, wir machen ja auch hier so Sachkundenachweise und Sachkundeprüfungen. Und dann wurde natürlich auch immer wieder im Team besprochen, ja, sollen wir das nicht auch noch machen? Hier so richtig mit Maulkorbbefreiung und Leinenbefreiung und da noch ein bisschen hingucken und da noch ein bisschen. Und dann habe ich immer gesagt, dass ich das nicht machen möchte. Und ich möchte auch nicht, dass das einer halt von meinem Team macht, weil ich nie weiß, was ist dann jetzt halt, wenn derjenige mit dem Hund halt rausgeht. Und ich finde, das ist eine riesengroße Verantwortung, die man da ja auch niederschreibt und ne, wo man dann ja auch seinen Namen drunter setzt. Und deswegen habe ich mich immer davon distanziert, hier diese 2040er nach Landeshundeverordnung Nordrhein-Westfalen, das ist ja jetzt halt jetzt nicht, wo man sagen könnte, okay, du musst einen 2040er Sachkundenachweis machen für einen Labrador oder für einen Golden Retriever oder eben alles, was 2040 ist. Das kann ich sehr, 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 sehr gut mit mir vereinbaren. Aber alles, was darüber hinaus ist, sage ich dir ganz ehrlich, fehlt mir in der, ja, ich bring's mal auf den Punkt, in der Menschheit einfach mein absolutes Lieblingswort, das Wort Eigenverantwortung. Und ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich habe da einen riesen Respekt vor, was du machst. Ich könnte das nicht, weil ich wirklich Angst hätte, immer wieder Angst hätte, was passiert, wenn dieser Hund hier rausgeht. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Aber da ist Katharina ja auch in dem Ist-Zustand, ne? Also dieses...
Ja, aber wenn ich eine Maulkorbbefreiung und eine Leinenbefreiung und hier mit allem, was dazugehört und dann, was weiß ich, was der hinterher mit diesem Hund halt oder der oder die, ne, also neutral, mit dem Hund halt hinterher macht, wenn er keinen Maulkorb tragen muss oder keine Leine umhaben muss. Und deswegen, das würde ich nicht tun. Also da bin ich als Person, glaube ich, zu feige für, sage ich ganz ehrlich. Dass da, aber es liegt nur daran, wahrscheinlich, weil es ein Vertrauensding ist, weil ich nicht weiß, was passiert dann, wenn ich das unterschrieben habe. Wird der Hund dann halt gezielt auf Menschen oder ist demjenigen das egal oder? Und da habe ich einen Höllenrespekt vor. Da sage ich ganz ehrlich, Chapeau. Das finde ich schon. Hast du da?
Auf jeden
hast
Fall.
Du hast ja auch nicht immer nur Freunde, ne? Also ich meine, Katharina sitzt da ja jetzt halt und muss ja einfach ganz neutral was bewerten, ne? Ganz neutral oder halt begutachten. Und da sitzen immer zwei Parteien. Und da hast du ja, du bist ja für einen auf jeden Fall der Arsch. Ist ja egal, was das ist, aber für einen bist du da auf jeden Fall durch. Das ist einfach so. Und da würde ich schon sagen, da bin ich raus. Also das ist ja wieder was, weißt du, so über Dritte. Und da, Respekt.
Was ist, Katharina, was ist dein eigentliches Ziel? Also warum machst du diese Arbeit gerne oder... ist ja immer interessant, finde ich, jeder Mensch, wie bei mir zum Beispiel, ich arbeite mit Klienten psychiatrischer Erkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter und Depressionen, wo mich halt auch viele fragen, wie kannst du das machen? Unglaublich, ne? Aber bei dir halt auch, ne? Also was ist so, warum liegt dir das?
Eine gute Frage. Ja, es ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, da spielt eine große Portion Gerechtigkeitssinn mit rein.
Den habe ich auch.
Ja, das ist gut. Da freue ich mich immer drüber, wenn jemand das hat. Auch ein ganz großer Anteil, wie soll ich es bezeichnen, zum Wohle des Hundes.
Ja, das hatte ich jetzt auch
gesagt. Das ist der Anteil in so einem Team, der im Zweifelsfall verliert.
Ja.
Wenn ein Hund mit seinem Job überfordert ist, dann bricht er entweder auseinander oder zusammen.
Ja.
Also entweder der stellt irgendwas an und wird dann als potenziell gefährlich eingestuft, obwohl es eigentlich eine reine Überforderungssache ist, möglicherweise. Oder ich habe auch immer wieder Assistenzhunde erlebt, die schlicht und ergreifend so eine Art Burnout haben. Wobei dann weniger Burnout im Sinne von, ich sehe keinen Sinn in meiner Arbeit, als vielmehr komplett zusammenklappen und gar nichts mehr machen.
Überforderung hoch.
Komplette Überforderung. Deshalb ja eigentlich nicht klassischer Burnout, wie es ja eigentlich definiert ist. Aber letzten Endes, es verliert der Hund als derjenige, der selber keine Stimme hat. Aber ich glaube wirklich, meine Erfahrung aus vielen, vielen Hunden, die ich begleitet habe, nicht alle zum Assistenzhund, das sind inzwischen knapp an die 100, sondern auch so knapp 500, die ich begleitet habe, von denen, die aber auch ausgemustert worden sind, wo ich gesagt habe, die packen das nicht, die wir großgezogen haben, die wir resozialisiert haben, Hunde aus dem Tierschutz, wo wir gesagt haben, könnte Assistenzhund werden, weil das ist so ein Traumprojekt von mir, dass eben ein Assistenzhund, der schon eine Vergangenheit hat, trotzdem, oder ein Hund, der eine Vergangenheit hat, trotzdem ein toller Assistenzhund werden kann, wenn er das Passende mitbringt. Und dann zu erleben, wie so ein Team zusammenwächst und der Assistenznehmer mit seinem Hund zusammen Eigenständigkeit überhaupt nicht
erlangt.
Das, was wir so als Lebenswert, also so einfache Sachen wie rausgehen und einkaufen.
Lebensqualität auch, ja.
Viel Unabhängigkeit auch von menschlicher Assistenz. Und das spielt definitiv da auch mit rein. Aber das funktioniert halt nur, wenn das Ganze auf einer guten Basis steht, alle Anteile berücksichtigt werden. Also Ausbilder natürlich, Assistenzhund natürlich, Assistenznehmer und Angehörige oder Pflegekräfte natürlich auch. Also alle gleichberechtigt auch. Und nur dann kann es ein gutes Team werden. Und dadurch, dass leider ja erst seit diesem Sommer in Deutschland rechtliche Vorgaben zumindest in Ansätzen vorhanden sind, ist da sehr viel Wildwuchs die letzten Jahre gewesen, weil rein theoretisch lässt sich auf den ersten Blick mit einem Assistenzhund viel Geld verdienen.
Definitiv.
In der Praxis ist das nicht so, das ist eine andere Abteilung. Aber so, es hat doch einige Ausbildende und Organisationen motiviert, in den Bereich zu gehen, die vielleicht sich nicht immer so ganz über die Tragweite bewusst waren.
Aber das ist ja zum Beispiel bei Therapiebegleithunden bei mir genau das Gleiche. Also da gibt es ja auch, auch Verbände und so weiter und so fort. Und da gibt's ja auch gesetzlich nichts irgendwie festgeregelt. Jeder kann irgendwie sagen, ich habe einen Therapiehund oder irgendwie sowas, ne? Oder ich bilde die aus oder so. Da gibt's ja auch keine feste Regelung. Und dann,
nachher passiert dann irgendwie was. Warte. Ich möchte auch mal eben in eure Therapiegrätsche da rein, bitte, ja? Als nur kleine Hundetrainerin. Die gibt es bei uns ja halt auch. Also obwohl wir wer ja gewerblich für dritte Hunde ausbildet, muss ja geprüft sein und den Paragraph 11 nachliefern. Und ich glaube jetzt alleine in der letzten Woche nochmal 2 Hunde bekommen von Kollegen, also ausgebildet aus anderen Hundeschulen, wo ich ganz klar in meinem Team gesagt habe, wenn ihr mir so eine Arbeit präsentieren würdet, nach 8 Monaten würde ich euch rausschmeißen.
Das wollte ich ja gerade auch noch sagen. Also ist mal klar,
das ist peinlich. Und ich muss da kurz, warte, lass mich bitte eben ausreden. Das Wichtige ist halt, da gibt es ja einen Gesetzgeber, der ja ganz klar halt sagt, ey, du, also jetzt nicht von der Methodik her oder so, oder man muss bis dahin das und das Ziel erreichen, aber ich habe immer noch Hunde, die kommen, wo du dich wirklich fragst, was ist denn hier bitte schön jetzt an geleisteter Arbeit gemacht worden, wenn der, ich habe jetzt eine kurze Geschichte, ich habe jetzt einen Labrador bekommen, einen Junghund, wirklich einen Junghund. Der ist jetzt 11 Monate alt, der war bei einer Kollegin gewesen und die Kollegin hat der Besitzerin gesagt, sie möchte bitte diesen Hund abgeben. Dieser Hund ist außer Rand und Band, ein Labrador, außer Rand und Band. Dieser Hund hat ein doppelt gesichertes Halsband, ein Geschirr umgehabt und jetzt kommt's, weil er halt immer sehr, sehr übermütig im Junghundealter eben halt war, hat die Trainerin der Besitzerin gesagt, sie möchte diesem Hund bitte bis auf weiteres einen Maulkorb aufsetzen. Und da hört's einfach bei mir auf. Und zu sagen, wann man mit seiner Arbeit nicht weiterkommt und nicht mal einen Plan B hat oder vielleicht auch sogar, ich bleib einfach mal bei dem Tenor, was kann, dann zu sagen, dass die Besitzerin ihren Hund abgeben muss, weil einfach nur die Trainerin ihre Unfähigkeit darauf projiziert. Also da hört es bei mir echt auf. Also da, und dieser Hund hat bei mir noch nicht ein einziges Mal Maulkorb umgehabt, der hat auch kein Geschirr um, der hat gar nichts, der war einfach nur völlig, der war einfach nicht gearbeitet und der konnte einfach nichts. Das war einfach aber alles. Und da bin ich einfach entsetzt drüber.
Da war das denn ein Therapiebegleithund jetzt?
Nein, deswegen habe ich ja gesagt, möchte ich gerne in die Grätsche reingehen als kleine Hundetrainerin, weil, ja, entschuldige bitte, aber wir haben ja einen Gesetzgeber, da sagt ja ganz klar der Gesetzgeber, wenn du Hunde ausbildest, musst du eine Ausbildung abliefern. Ja, ja, die Hundetrainerin ist ausgebildet. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist dann ja auch nochmal von allen Kommunen und Bundesländern ist es ja dann auch nochmal anders, aber ich habe im Internet nachgeguckt, wie sie sich präsentiert. Sie kommt sogar von einer großen Ausbildungsstätte, aber da ist nichts hängen geblieben. Und diesen Hund dann so einzuschätzen, dass jemand mit mir einen Termin ausmacht, mit der Bitte, dass kein anderer Hund auf dem Platz da sein darf, weil dieser Hund ja so gefährlich ist. Also da hört es echt bei mir auf. Also da sitze ich da so und denk so, ey Leute, bei aller Liebe. Und das und die Besitzerin war eigentlich nur noch bei mir gewesen, um zu wissen, ob sie diesen Hund noch halten kann oder ob sie den wirklich abgeben muss. Ein 11 Monate alter Labrador.
Ja, letztendlich eigentlich. Ja, okay, das ist, wenn man das jetzt dann wieder so sieht, ist es ja grundsätzlich, egal was für Zertifikate, egal was für Ausbildung und ich weiß nicht, was du alle hast, das heißt nun mal nicht, dass du gut in dem bist, was du tust. Was du
das gibt's natürlich überall in jeder Basis, aber Katharina, was sagt denn jetzt der Gesetzgeber? Was muss denn jetzt vorliegen, damit man halt Assistenzhunde ausbilden darf? Oder was sind Voraussetzungen?
Ja, das ist ein Thema, bei dem ich mir das Schmunzeln leider echt verkneifen muss. Hintergrund ist, dass ich muss leider ein kleines bisschen ausholen. Ja, mach mal. Im Dezember 2006 die UN in der Behindertenrechtskonvention beschlossen hat, tierische Assistenz. Die Übergangsfrist läuft am 31.12. diesen Jahres aus. Das heißt, die Bundesregierung musste, obwohl wir viele Jahre daran gearbeitet haben, dass da mal was passiert, relativ spontan innerhalb von nicht ganz einem Jahr jetzt was auf die Beine stellen.
Wie immer.
Ist meine sehr subjektive Meinung, ich gebe es zu, komplett als Sachverständige jetzt gerade mal raus. Rausgekommen ist ein vereinfacht gesagt Assistenzhundegesetz als Bestandteil des Gleichstellungsgesetzes mit einem eigenen Paragraphen da drin und jede Menge Buchstaben, in denen sehr allgemein gesagt wird, was ein Assistenzhund ist. Nämlich ein Assistenzhund ist ein speziell für die Bedürfnisse eines Menschen mit einer Schwerbehinderung ausgebildeten Hundes, der aufgrund seiner besonderen Eignung und Ausbildung geeignet ist, diesen Menschen zu begleiten. Mhm. Der Gesetzgeber hat dann ein Stückchen weiter festgelegt, dass die Ausbildung nach bestimmten Kriterien in ISO-zertifizierten Ausbildungsstätten durchgeführt werden muss.
Okay.
Und dann von einer ISO-zertifizierten Prüfstelle geprüft werden muss.
Okay.
Und ein paar Übergangsregelungen, die genauso schwammig sind. Und ganz hinten, quasi im letzten Abschnitt, sagt er, und Näheres regelt die Rechtsverordnung. Die Rechtsverordnung gibt es bis heute nicht.
Ist nicht dein Ernst?
Die Was? Übergangsfrist läuft vom 1.7. diesen Jahres bis 30.6. kommenden Jahres. Und es gibt extremste Unsicherheiten, was mit Teams ist, die am 1.7. diesen Jahres bereits in der Ausbildung waren oder die am 30.6. bereits wie auch immer ausgebildete und geprüfte Hunde haben, wobei bisher die Prüfung und Ausbildung eines Assistenzhundes nicht Pflicht war, sondern theoretisch gesehen konnte jeder sagen, ich habe einen Assistenzhund, außer Blindenführhunde, die lasse ich komplett raus, das ist eine sehr eigene Abteilung. Aber was mit Teams ist, die am 1.7. diesen Jahres bereits in Ausbildung waren oder die schon fertig waren oder die nach dem 1.7. angefangen haben und bis zum 30.6.22 fertig sind, ist alles in der Schwebe.
Das erinnert mich immer so ein bisschen an Corona-Verordnung.
Ja, der Vergleich ist recht nah, genau.
Das erinnert mich irgendwie an Deutschland. Ich weiß auch nicht, wo man das um das mal pauschal auf den Punkt zu bringen. Ja, aber das war ja halt mit dem Paragraph 11 für Hundetrainer auch nichts anderes. Ne? Das wurde dann mal eben kurz so bam dahin gemacht, 2015. Und dann ging es ja halt los. Und dann waren es ja erst alle Institute, dann war es ja nur ein Institut, die das dürfen, dann durften das ja nur die. Jetzt gibt es ja ganz viele. Und wenn die Leute ja heute an irgendeinem Institut sind, muss man ja dann auch noch in seinem Bundesland nachfragen, dann noch in seiner Stadt, dann noch in seiner Kommune. Die einen erkennen an, die anderen erkennen nicht an. Also das ist einfach so, als wenn ich sagen würde, ich mache jetzt in Baden-Württemberg meinen Führerschein. Da darf ich definitiv nicht über Rot fahren, aber in NRW könnte das schon wieder ein bisschen anders sein. Da muss man halt noch mal ein bisschen, ist wirklich so, weil ich bilde ja bundesweit aus Hundetrainer und es ist wirklich jedes Mal das gleiche Theater. Und das ist alleine in NRW, ist dann diese Ausbildung in der Stadt okay, in der Stadt muss man noch mal das machen, in der Stadt fehlt noch das und in der Kommune, die möchten dann gerne noch mal das haben. Wir haben es sogar mal versucht mit vielen Veterinärmedizinern, das mal auf die Beine zu stellen, ist aber daran gescheitert, weil auch keiner diese Kosten übernehmen wollte. Wenn ein Veterinärmediziner ja dabei ist, muss der ja halt auch seine Kosten bezahlt bekommen. Das wäre dann immer samstags gewesen und samstags gibt es ja eigentlich gar kein Veterinäramt und so weiter und so weiter. Also unfassbares Theater. Aber das Gesetz ist da, aber nicht einheitlich. Und so ist es wahrscheinlich bei Katharina auch.
Ja.
Ne? Ja, siehst du, ja, genau so. Ja. Eigentlich, ja, ist ja einfach so. Es wird immer, das ist immer so ein Notgehangel, wo man dann sagt, oh mein Gott, jetzt haben wir irgendwas versprochen, jetzt müssen wir da auch irgendwas machen. Wenn man setzt du die mal hin, zimmer das mal zusammen und jetzt hauen wir das erstmal raus. Und dann gehen ja auch erstmal diese ganzen Klagereien halt wieder los und wer darf das denn? Und dann heißt es ja, aber hier, ich habe die gleiche Ausbildung. Ich finde das, und deswegen sage ich immer, wenn die Leute mich fragen, wenn die Ausbildung anfangen, ist die bei uns angekannt? Ich sage jedes Mal, fragt bitte bei eurem Veterinäramt nach. Fragt, bevor ihr irgendwas unterschreibt, fragt bitte nach. Wenn ihr dort arbeiten wollt, in dieser Stadt, in dieser Kommune, ist diese Ausbildung anerkannt? Ja oder nein? So, und dann sagt, und ich könnte alleine ein Buch darüber schreiben, wie unterschiedlich in Deutschland, in einem Land, wie unterschiedlich da die die Bundesländer, die Städte oder und auch die Kommunen halt sind.
Interessant ist es dann ja auch noch, wer darüber entscheidet, ne?
Das Veterinäramt. Oder
ja.
Nein, stopp. Auch nicht in jeder Stadt gleich, manchmal auch das Ordnungsamt. Auch nicht immer gleich. Also, ne, das ist
halt. Es ist so. Ja auch nicht ähnlich wie zum Beispiel bei der Hundesteuer. Ich sag mal, die Hundesteuer, da die Leute, die entscheiden, zum Beispiel bei Therapiebegleithunde, ist es halt, die einen müssen Hundesteuer bezahlen. Und die anderen halt nicht. Das ist ja auch dann je nachdem,
ob es dem Allgemeinwohl ist oder ich weiß. Ja. Dann wirst du wieder beraten, nee, mach das besser nicht und dann musst du hier alles absetzen. Ja, aber so viel habe ich nicht abzusetzen. Das ist alles unfassbar kompliziert. Es wäre eine einheitliche Regelung, was ja mal mein Lieblingsbeispiel ist, Führerschein. Ich darf nicht über Rot fahren, nicht hier, nicht in einem anderen Bundesland. Ende, so steht's geschrieben und so soll's passieren. So, und dann ist das einfach nur mal so. Und ich bin ja mal für ganz klare Ansagen. Dann weiß aber auch jeder, worum es geht. Aber dann bräuchte man, dann wäre vielleicht Katharina auch nicht so viel gefragt, wenn immer alles sofort einheitlich bist. Hast du denn gerade aktuellen, aber ich warte, bevor ich nach einem aktuellen Fall frage, Und der Gesetzgeber sagt jetzt halt, ich sage jetzt mal, wenn die Frist abgelaufen ist, dürfen es nur noch gewisse Institute machen? Oder ist das dann wieder, ja, wie soll ich sagen? Das kann ich nicht sagen, das Wort. Ist es wieder abhängig davon, wie schwer die Assistenz ist, also wie schwer die Behinderung ist oder wie schwer die Erkrankung ist, oder sagen die, bis zu dem Grad darf jetzt auch noch der und der, oder generell dürfen es nur noch die Institute machen?
Eine gute Frage. Momentan, wenn ich das Gesetz so wortwörtlich auslege, wie es niedergeschrieben ist, darf ausbilden, wer die ISO-Zertifizierung hat.
Okay.
ISO-Zertifizierung, ja, jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, weiß, es ist nicht nur sehr viel Papierkram, es ist auch noch eine ordentliche Stange Geld,
ja,
was auf die ohnehin recht umfangreichen Kosten für einen Assistenzhund wahrscheinlich ja obendrauf noch kommt. Mhm. Aber ja, ich finde das, den Vergleich mit dem Führerschein oder mit den technischen Überwachungsorganisationen für Kfz in allen Varianten gar nicht so verkehrt als Vergleich, wenn dafür klar ist, dass ein Hund, auf dem Assistenzhund draufsteht, also der eine Kenndecke oder eine Kennzeichnung hat mit der Bezeichnung Assistenzhund,
ja,
dass sich die Öffentlichkeit, die Geschäfte, also auch Lebensmittelgeschäfte, Theater, Arztpraxen, teilweise auch Krankenhäuser wirklich sicher sein können, da ist auch Assistenzhund drin.
Ja.
Also der weiß zu benehmen, der hat diese umfangreiche Ausbildung, der ist körperlich wie auch psychisch dazu geeignet, diesen Job zu machen. Also das ist tatsächlich eine Frage, die wirklich sehr häufig kommt. Nämlich mein Hund macht dieses oder jenes, aber das sollte er doch als Assistenzhund nicht. Oder dass es Probleme gibt, ich komme mit meinem Hund, obwohl er eine Kenndecke hat, also eine Kennzeichnung hat, nicht in irgendein Lebensmittelgeschäft, weil die sagen, ist er denn wirklich ausgebildet, weil die Kenndecken kann jeder kaufen. Die kann sich auch jeder selber nähen.
Mhm.
Das heißt, nur weil Assistenzhund draufsteht, muss nicht zwangsweise Assistenzhund drin sein. Und nicht jeder Ausbildende verfügt über die, ich nenne es jetzt einfach mal, behinderungsspezifischen Kenntnisse.
Mhm.
Also in der Zeit, als ich auch in der Fortbildung für Hundetrainer zum Assistenzhundeausbilder tätig war, vor Corona, war ein großes Thema, wie gehe ich mit irgendwelchen Aktionen um, die der Assistenznehmende unter Umständen aufgrund seiner Behinderung oder Erkrankung startet. Mhm. Wie gehe ich damit um, wenn ich Öffentlichkeitstraining mit meinem Team mache und der Epileptiker auf dem Weihnachtsmarkt mal kurz neben den Würstchengrill fällt?
Mhm.
Was ich selber auch schon erlebt habe. Oder wie reagiere ich, wenn dieser Mensch, der mit einer PTBS, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung lebt, durch irgendwelche Situationen, die für uns erstmal völlig normal sind, getriggert wird und mal kurz komplett wegdriftet.
Mhm.
Oder wie gehe ich damit um, wenn ein autistisches Kind wegen Überforderung anfängt zu schreien, zu schlagen, zu treten? Und wie erkläre ich das dem Hund? Also das ist auch eine Sache, wo ich mir auch wünschen würde, dass das in dem Gesetz noch oder in der ISO-Zertifizierung noch mehr ist, dass nicht jeder, der laut Gesetz dazu berechtigt ist, für Dritte Hunde auszubilden, auch Assistenzhunde ausbilden kann. Weil ich erlebe so viele Hunde, und das glaube ich den Ausbildern auch, das glaube ich wirklich sehr vielen Ausbildern, die sagen, das hat er bei uns nicht gemacht, so dieser Klassiker. Mhm. Das glaube ich sofort. Mhm. Weil viele Hunde, wenn sie gut geführt werden, genial sind.
Ja.
Aber wenn da hinten am anderen Ende jemand dran ist, der weder willensstark ist, noch körperlich in der Lage, dem Hund eine Grenze zu setzen, dann
oder zu viele Grenzen setzt. Zu viele
oder
Grenzen
eventuell auch setzt. Zu viele oder einfach den Hund nicht lesen kann, weil er dazu aus irgendwelchen Gründen, also wirklich rein körperlich oder psychisch nicht in der Lage ist.
Dann oder, trennt sich noch, was das ich Ganze. Ganz wichtig, was ich noch ganz wichtig finde, das Setting. Das darf man ja auch nicht vergessen, weil es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich halt einen Hund ausbilde in einer, ich sage jetzt mal, hundenkonformen Familie, Ausbilder etc. pp. Und Umgebung. Und dann komme ich in ein Setting rein, wo vielleicht 3 Leute dabei sind, die Hunde extrem kacke finden, keinen Bock darauf haben. 2 von den Pflegenden, die aber echt toll finden und so weiter und so weiter. Also ich finde das, also der Kontext, das Setting finde ich dann auch nochmal sehr, 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 sehr wichtig. Und das, finde ich, wird immer sehr, sehr unterschätzt. Sehr unterschätzt. Das sehe ich sogar schon halt nur bei der normalen Hundeausbildung halt so. Aber dass ein Hund muss sich ja, obwohl der ja sehr anpassungsfähig ist, also das anpassungsfähigste Wesen ja eigentlich ist, dass auch ein Hund an seine Grenzen kommt, wenn der durch 7 Hände geht an einem Ort, wo 7-mal was anderes gesagt wird, das finde ich ist schon krass. Und auch das, was du gerade gesagt hast mit dem Burnout. Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe mehr Hunde mit Burnout als eigentlich Hunde, wo ich jetzt sagen müsste, ja, da müsste man mal ein bisschen was tun. Weißt du, was ich meine? Also eher so mal weniger ist manchmal mehr.
Und was, um da anzuknüpfen, was vielen Leuten, auch vielen Assistenznehmern, aber auch vielen Ausbildenden nicht klar ist, es ist immer noch ein Lebewesen. Eben. Es hat immer noch eigene Bedürfnisse und auch ein Assistenzhund kann nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Der selbst auch für Hunde, Spürhunde beim Zoll, Diensthunde, aber auch Assistenzhunde brauchen Pausen, wo sie einfach Hund sind. Mhm. Ja. Und da dürfen die sich genauso daneben benehmen wie andere Familienhunde auch.
Mhm. Meine das ist nicht übrigens, meine nicht, das möchte ich kurz erwähnen. Nein, war nur Spaß gewesen.
Ja, sie soll natürlich schon tierschutzkonform und an Landeshundegesetz etc. halten.
Ich weiß, was
aber,
du meinst,
wir haben mehr als einen Retriever im Dienst, die in ihrer Freizeit, die mühsam gelernt haben, Kenndecke gleich Arbeit und da ist mir die Pfütze egal und Freizeit heißt, jede Pfütze gehört mir. Die Hunde arbeiten hochkonzentriert. Und das ist leider das, was vielen Menschen, die drumherum sind, nicht so wirklich klar ist. Ein Assistenzhund im Dienst macht Schwerarbeit. Ja. Also der Mensch unter Umständen das Leben bei medizinischen Warnhunden und sollte dann auch in Ruhe arbeiten können. Er kriegt aber im Gegenzug auch Ausgleich.
Mhm. Ja. Ich habe auch ein gutes Beispiel. Also ich habe gerade eine Klientin mit einer dissoziativen Identitätsstörung, posttraumatische Belastungsstörung. Und dissoziative Identitätsstörungen sind ja halt, was hatten wir vor dem Podcast schon kurz, glaube ich, gesprochen, ne? Diese mehreren Anteile, die man halt hat, ne? Und mehrere kindliche oder erwachsene Anteile. Eine Persönlichkeitsstörung quasi. Und sie hat mir heute noch erklärt, dass der Hund merkt, wenn sie innerhalb ihrer Anteile wechselt. Mhm. Also wenn sie jetzt einen kindlichen Anteil gerade hat, also sie hat auch mehrere, ne, quasi, wie soll ich es laienhaft dann beschreiben, Persönlichkeiten in sich, ne? Und sie sagt, der Hund, das fand ich so erstaunlich, weil ich gesagt habe, ich so, Wahnsinn, also was merkt der Hund? Der Hund merkt ja, der kann Corona erriechen mittlerweile, der kann ja so viel, ne? Und dann habe ich sie halt gefragt, ich so, checkt deine Hündin das? Also es ist ja auch eine ausgebildete Assistenzhündin, die sie hat. Und checkt sie, dass wenn du halt wechselst, wenn dann halt mal, hat sie gesagt, ja, das checkt die. Die verhält sich dann anders.
Ja.
Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Da war ich echt heute noch so erstaunt darüber. Dann hat sie halt Beispiele genannt, ne? Also, dass dann die Hündin vom Verhalten her dann halt nicht albern ist und auch sich nicht, zum Beispiel nicht keinen Dickkopf hat, ne? Oder sowas, wo sie sich mehr durchsetzen müsste. Also, sie passt sich komplett ihren Anteilen an. Ich gehe das unglaublich. Unfassbar.
Ja. Das kann ich bestätigen, das können meine Hunde auch. Das hören die schon an meinem Schritt. wie ich morgens aufstehe. Ob ich die Treppe runter schwingend komme oder ob ich 6 Uhr morgens habe und so. Na, Spaß muss sein. Alles gut. Aber ich weiß, was du meinst. Finde ich auch mega, mega, mega interessant. Ich finde, dieses ganze Thema, was du machst, Katharina, finde ich unfassbar interessant. Und deswegen schlage ich vor, dass wir Katharina nochmal einladen, weil Katharina hat ja nicht nur ihre Stellung als Gutachterin, sondern Katharina ist ja auch noch in einem Verein tätig. Aber damit wir das nicht durcheinander klamüsern, würde ich mich freuen, liebe Katharina, wenn du nochmal unser Gast sein würdest.
Sehr gerne. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr zu den Rechtsverordnungen.
Das ist gut. Also ich würde jetzt nicht bis zur nächsten Jubiläumssendung warten. Das wäre dann ja halt ein bisschen lang. Aber ich würde sagen, wenn wir uns so Anfang des Jahres nochmal treffen würden, dann hast du die neuen Sachen, wie sie sich eingespielt haben, das neue Gesetz, was da überhaupt passiert ist. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Und dass wir ganz dringend über deinen Verein reden. Das finde ich auch sehr wichtig.
Sehr gerne. Wobei ich nicht glaube, dass wir Anfang des Jahres schon die Rechtsverordnungen haben. Deshalb muss ich jetzt gerade doch ein bisschen schmunzeln.
Ja,
aber vielleicht doch schon ein bisschen schlauer.
Ja, vielleicht so in der zweiten Jahreshälfte. Lass uns mal so den, was auch immer so passiert, lass uns mal so, ja, nach so Mitte Frühling, würde ich halt sagen. So im Mai, dann müsste ja schon einiges passiert sein. Obwohl, ja komm, wir sind in Deutschland, sagen wir Frühling 2027 oder irgendwie so. Aber wärst du noch mal bereit, unser Gast zu sein?
Sehr, sehr gerne.
Oh, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön.
Ich glaube auch, also man kann, wir könnten ja jetzt nochmal 3 Stunden.
Ja.
Es ist unglaublich. Von daher, wir haben sowieso Themen, es ist wurscht. Gerne kommen Anfang nächsten Jahres wieder.
Dann hat sich das Gesetz vielleicht so ein bisschen ein Wortspiel gesetzt. Hast du gerade einen aktuellen Fall, der dich gerade beschäftigt, weil dann würde ich auch darauf anschließen, dass wir da ja auch dann auf Ergebnisse vielleicht hoffen können. Keine Namen, das wissen wir.
Ich überlege gerade, welche von den aktuellen Sachen eventuell im Frühling geklärt sein könnte. Eigentlich nur klar, mal schauen, was spontan noch dazukommt. Aber ein Hund, der mit 18, 19 Monaten umgezogen ist zu seinem Assistenznehmer, bis dahin ausgebildet worden ist von einer Organisation, der nicht weiter trainiert wurde. Also wo die Assistenznehmerin jetzt die Organisation verklagt hat, wohl weil der Hund nach ihrer Auffassung mangelhaft ausgebildet worden ist und auch schädigendes Verhalten zeigt.
Okay.
Da fand inzwischen die Begutachtung statt und jetzt treffen sich die Parteien vor Gericht und wenn ich Glück habe, erfahre ich hinterher, wie es ausgegangen ist.
Das finde ich ist doch ein super Aufhänger. Das ist ja schöner als irgendwie, weißt du, diese Crime-Time-Sachen. Das ist wunderbar. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr auf diese Geschichte, wie sie ausgeht. Und ich fange einfach mal an. Und liebe Katharina, vielen, vielen lieben Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Wir können den Podcast leider nicht so lange machen, wie wir eigentlich quatschen wollen, weil wir sind da zeitlich immer so ein bisschen begrenzt. Danke, dass du da warst. Ich finde, das ist sehr interessant. Die Verena nimmt natürlich gleich nochmal die Möglichkeit, natürlich auch nochmal in unserem Anhang, dass wir deine Internetseite halt preisgeben. Und vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich finde es immer wichtig, dass die Menschen auch wissen, was man eigentlich alles oder worum es eigentlich alles bei Hund geht und nicht nur um die Grundbedürfnisse, sondern halt oder um viel Mist, den man kaufen kann, sondern eben halt auch, dass wir wieder eine Berufssparte gefunden haben. Beim letzten Mal war es halt Ernährung mit Herrn Säger, jetzt halt Gutachterin mit dir. Vielen lieben Dank für diese Bereicherung. Dankeschön.
Ja. Dankeschön, ja. Echt wirklich klasse.
Ich danke euch.
Ja, dann sehen wir uns, ich würde sagen, im Frühjahr nächsten Jahres wieder. Und weiterhin viel Erfolg und ja, bleibt dem Wunsch treu. Zuhörer,
genau, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat das genauso gefallen und ja, somit wünschen wir euch einen schönen Abend noch oder mit allem, was ihr da gerade tut und macht und be safe, ne? Und ja. Corona-mäßig, ne, bleibt negativ, was haben wir noch immer gesagt, ne?
Ja, natürlich immer negativ bleiben. Stand ist, ja.
Genau. Und von daher, bis demnächst.
In diesem Sinne, tschüss. Tschüss, Katharina.
Tschüss. Tschüss.